David.
Hallo Robert.
Na, isst du auch immer Hunde und Katzen?
Ja, gerne.
Ja.
Und das, obwohl ich nicht mal zugezogen bin. Ich habe gerade jemanden getroffen auf dem Weg zum Taxistand, der saß da und meinte, hey, ich war in Hamburg, wir haben ein Foto zusammen gemacht, haben mir das gezeigt, er war bei den Kinokönnern.
Was ist das denn?
Und ist jetzt in Berlin, weil er Pilot ist und hier auf Station gewesen ist und sagte nochmal, er fand die Show nicht schlecht. Und deswegen wollte ich mit dir kurz mal drüber sprechen.
Daumen hoch, finde ich schlecht.
Daumen hoch.
Also man muss erstmal unsere perfekte Farbauswahl an Kleidung, finde ich, hervorheben. Alle hatten unabgesprochen blau an, ja. Wie auch immer das passieren
konnte. Gut, bei mir ist jetzt keine Überraschung, würde ich meinen.
Ja, wahrscheinlich haben wir uns ja an dir orientiert.
Ja, am Freitag waren wir auf der IFA, hatten wir angekündigt. Danke nochmal an alle, die da waren. Das fand ich richtig schön, mit Dietmar über KI zu sprechen.
Ja.
Dietmar Wunder war da und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, ob er später mal von der KI ersetzt wird. Vielleicht wir sogar alle.
Es war ein super Talk. Wir haben auch das Audio-File versucht, hier ein bisschen schön für die Ohren hinzubiegen. Aber man hört so viel Messehintergrund,
ja,
dass wir euch das nicht antun wollen. Es klingt einfach nicht schön. Und auch wenn wir das als Sonderfolge dann nicht als Ersatzfolge hochgeladen hätten, entspricht das einfach nicht unbedingt unseren Qualitätsansprüchen.
Nee, nicht wirklich. Und bei den Kinokönnern gibt es ja noch, für die Leute, die es verpasst haben, das ist dieses große Filmquiz gewesen mit Team Con Hair. Fantastischer Name, ja. Fantastischer Look auch. Ja. Es gibt auf Instagram auch Bilder davon, wie Robert und Yves ausgesehen haben, gegen Team die Höllenfische. Und es war nicht so chaotisch und desaströs, wie ich erwartet habe, aber es war schon ein bisschen chaotisch.
Also ich habe ja gefragt so ein bisschen, ob du ein bisschen aufgedrehter, unterhaltsam sein willst. Deswegen habe ich so 200% draufgelegt. Ja. Das konnte ich dann in den Kommentaren verifiziert nachlesen. So kennt man ja Robert gar nicht, der nervt. Aber noch schlimmer kam manchmal Yves weg.
Ja. Ich meine, das ist, glaube ich, immer, wenn man so ein bisschen sich in den Vordergrund stellt. Wobei gerade bei Yves ist es eine natürliche Art. Bei dir hat man natürlich gemerkt, dass du jetzt im Entertainment-Modus bist. Aber ja, ich fand's super. Ich muss sagen, so hätte ich jetzt nur mit Sebastian und Daniel da gestanden, die beide ja, ne, Sebastian ist eher immer so ein bisschen stiller und ja. Schröckert ist so
fertig. Aber ich mag den richtig Schröckert gerne, Sebastian. Mit dem, glaube ich, kann ich stundenlang quatschen. Das ist so,
ja.
Das ist mein Spirit Animal.
Es war eine Megatruppe. Es war eine Megatruppe auch.
Und Daniel, muss man sagen, ich meine, er bringt so viel Wissen mit und er will auch gewinnen.
Will
also
gewinnen.
Eigentlich sind das genug Komponenten und ich habe mich auch gefreut, ihn wiederzusehen. Und das war ein erster, teilweise chaotisch vorbereiteter, weil es zeitlich nicht anders ging, Anlauf. Und ich meine, hey, dafür ist es einfach, finde ich, eine unterhaltsame Nummer gewesen. Könnt ihr bei David auf dem Kanal gucken. Es geht ein bisschen durcheinander und
ja,
manche Teilnehmer hatten mehr Wissen als andere. Ja.
Aber ich fand die Mischung gut und ich hatte schon auch Spaß bei der Auswahl der Spiele. Hab dann aber auch vorher schon beim Machen der Spiele gemerkt, irgendwas mit den Punktevergaben und wer ist jetzt dran. Ich blicke selber nicht mehr durch, aber ich muss mich da entschuldigen. Das Ganze war mal wieder mit der heißen Nadel gestrickt und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich habe jetzt voll Respekt vor Cinema Strikes Back, die alle 2 Monate so ein Spiel machen. Jetzt weiß ich auch, warum die das nur alle 2 Monate machen. Ich hatte vorher noch mit Alpa gesprochen und habe so gemeint, so ey, ne, nur damit ihr nicht denkt, so das ist jetzt so, weil kleine Hintergrundinformationen, eigentlich sollten die auch dabei sein. Es hat dann aber leider nicht geklappt, weil die haben, glaube ich, alle Betriebsurlaub gerade. Und deswegen habe ich dann quasi dieses so eine Art für eine Handvoll Donuts gemacht und dachte so, also wenn wir das nochmal machen, dann möchte ich, dass die Jungs, die da mit dabei sind, weil die haben definitiv mehr Erfahrung damit, so Spiele sich auszudenken. Aber insgesamt, muss ich sagen, großer Spaß gewesen. Ob wir es nochmal machen, werden wir sehen.
Wir sind sehr kaputt morgens um 2, um 3 in Berlin angekommen.
Ja, ja.
War eine nette Doppelkombo.
Und das aber auch in der Woche, wo wir übelst viel gesehen haben.
Also, und auch hinten dran viel sehen.
Ja, also es war ja Fantasy Filmfest und ich glaube, diese Woche haben wir was? 6 Filme? Letzte Woche hatten wir auch, ich habe 3 oder
allein
4
heute,
gesehen.
Das sind ja auch alles größere Filme. Reden wir über The Crow, Beetlejuice, Rebel Ridge, Megalopolis, Speak No Evil. Dann nehmen wir uns sogar noch Sachen auf für andere.
Genau.
David hat noch was mitgebracht vom Fantasy Filmfest. Also es ist einiges. Und sobald die hier die Mikrofone ausgehen, gucken wir Transformers One. Also, und haben Emilia Perez verpasst, während wir hier im Podcast sitzen und hätten noch den Marianengraben sehen können, was auch immer das ist.
Der Marianengraben. Ja. Ich habe noch die Christopher Reeve Story auch geschaut, aber das hat noch Embargo, deswegen.
Und die Fotografin gucke ich auch noch die Tage. Es gibt einiges.
Es gibt vieles.
Es gibt so vieles.
Und dann starten jetzt Serien. Pinguin startet. Also im Kino ist jetzt wieder mau.
Nicht Pinguin. Agatha startet noch und die Dama-Nachfolge.
Die Monster startet. Der Trailer
auch.
Sieht echt gut
alles
aus.
Alles 3 fast zeitgleich.
Ja, also die nächsten Wochen ist dann doch wieder voll, obwohl erst im Oktober die großen Filme weitergehen. Ich weiß gar nicht, Joker ist, glaube ich, der nächste, ne?
3. Oktober. Oktober.
Die Kritiken, hast du die gesehen aus Venedig für Joker?
Nö. Also die sind sehr durchmischt bis negativ.
Sehr negativ eher sogar. Und heute oder gestern sind die ersten Trackings rausgekommen. Es sieht alles danach aus, dass der deutlich schlechter startet als der erste Joker.
Das ist krass, wie sehr das letztendlich bei der Kaufentscheidung eine Rolle spielt. Das war, glaube ich, als ich angefangen habe.
Ich glaube, so, das ist es. Ich glaube, es sind, ist auch ein bisschen Musical und ich glaube, es ist auch Lady Gaga.
Das ist anscheinend gar nicht Musical, habe ich gehört.
Ja, doch, es wird gesungen.
Es wird gesungen, aber Musical ist was anderes anscheinend.
Na, ich glaube, es geht so in Richtung La La Land. Also sprich, das ist hauptsächlich Narrative und wenn gesungen wird, dann im Auftrag der Narrative, wobei ich auch Kritiken gelesen habe, die meinten so, die Songs fühlen sich so rausgegriffen an und spinnen die Narrative nicht wirklich weiter. Die meisten beschweren sich aber darüber, dass es einfach nochmal dasselbe ist. Wir gucken den, ich glaube, Anfang Oktober?
Soll ein Screening geben, aber ich bin nicht eingeladen.
Ich auch nicht, Robert.
Passiert.
Wer hat das schon wieder zu verantworten?
Ja, ich weiß nicht. Es ist immer bei diesen Screenings.
Wo eine Person.
Dass ich nicht eingeladen werde.
Okay. Und damit herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel.
David, worüber willst du reden? Also ich hätte hier, über wie viele Filme werden wir meckern? Wir werden über drei Sachen meckern und über zwei liebevoll reden.
Also machen wir erstmal was Liebevolles.
Was Liebevolles. Was liebevoll Morbides oder was liebevoll Entwaffnendes?
Ich bin für Morbide.
Okay. Leute, es sind inzwischen 36 Jahre her, dass Beetlejuice in die Kinos kam. Tim Burton in seiner Bestzeit, oder? Damals 80er? Mhm. Ja, da ist er ganz weit vorne dabei. Und er ist ja so ein bisschen, ich habe das Gefühl, so eine Vorgängerversion von Guillermo del Toro, was so die Liebe zum Morbiden, zum Monströsen angeht. Und jetzt 36 Jahre später kehrt Beetlejuice zurück, der Bio-Exorzist. Wir kennen die Familie aus dem ersten Teil, die einzieht in dem Haus von einem verstorbenen Paar. Und dieses verstorbene Paar sind ja ursprünglich Geister gewesen, die diese Familie loswerden wollten. Ende vom Lied. Diese Familie hat es geschafft einzuziehen, glaube ich, ne? Ja doch, die sind dann da und sind glücklich. Nur jetzt 36 Jahre später ist alles ein bisschen schwieriger. Von Winona Ryder, die gespielte Lydia Deetz, kann immer noch nach wie vor Geister sehen. Das hat ihr eine rühmliche Karriere vor der Kamera verschafft. Sie hat ihre eigene Sendung namens Ghost House. Das hat aber wiederum die Bindung zu ihrer Tochter ein bisschen kaputt gemacht, weil der Ruf der Mutter immer vorauseilt. Astrid, gespielt von Jenna Ortega. Und weil es einen Zwischenfall in der Familie gibt, muss sowohl sie als auch ihre Tochter als auch ihre Mutter zurück in dieses Haus in Winter River, wo immer noch dieses bekannte Modell der Stadt im Dachgeschoss steht. Und dann passiert etwas, was zwischen einer, ja, was haben wir? Wir haben eine ungeplante Hochzeit, wir haben eine verworrene Beerdigung und mittendrin das Problem, dass eine Brücke zum Reich der Toten geschlagen wird. Und dann gibt es ganz viel Chaos. Und warum ich das so erzähle, ist, es sind einfach ganz viele Geschichten, die zusammengelegt werden, weil Tim Burton nicht so richtig weiß, was er eigentlich erzählen möchte.
Du merkst ihm an, das ist so ein altes Problem von ihm, dass er an lebenden Individuen noch nie ein Interesse hatte. Der war immer mehr daran interessiert, Außenseitergeschichten zu erzählen und Monster in den Vordergrund zu stellen. Und das merkt man insofern, weil der Film, der wirkt regelrecht zweigeteilt. Also gerade anfangs spielt das Ganze noch im Totenreich. Da zeigt man uns dann Beetlejuice. Man hat einen neuen Charakter gespielt von Willem Dafoe. Der ist so ein Schauspieler, der mal einen Cop in einer Serie gespielt hat und von dieser Nummer nicht wieder runterkommt und gleichzeitig auch der Chefermittler im Totenreich ist. Monica Bellucci ist dabei. Die ist jetzt offenbar so der große neue Bösewicht. Am Anfang wird sie so eingeführt als Seelen.
Das ist gar nicht richtig ein Bösewicht. Sag mal, übergriffige Ex.
Also so fängt es an. Sie wird aufgebaut wie der Bösewicht in einem Marvel-Film. Nur, dass man sich das so vorstellen muss, ist es wie, wenn Thanos am Anfang sagt, so, ich bin jetzt da und ich habe jetzt die Steine. Und dann ist er aber den Rest des Films nicht mehr zu sehen. Und ganz am Ende kommt er dann so in die Tür nochmal reingelatscht und sagt so, jetzt bin ich übrigens wieder da. Weil in der Zwischenzeit ganz viel Zeit dann auch in der Welt der Lebenden passiert und in der Welt der Lebenden gibt es dann noch eine Last Story, die dann Jenna Ortega mitten im Film, das fand ich auch krass, also mitten im Film gibt es dann nochmal eine Figur, die dazukommt und mit dieser Figur entwickelt sich dann etwas, die nochmal ein Stück Handlung lostritt und ich dachte immer wieder so, wo will der denn jetzt eigentlich hin? Also es war ein großes Durcheinander. Das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ich mochte aber alles, was im Totenreich gespielt hat. Meine Fresse, ist das ein Produktionsdesign und die Kostüme auch wieder so herrlich schräg. Da merkst du, da hat Tim Burton wieder mal so richtig vom Stapel gelassen. Als hätte der so diese ganze kreative Energie über die Jahre angestaut, weil er ja auch gefühlt nur noch irgendwelche Disney, also nur noch sowas wie Dumbo, diese grausigen Alice im Wunderland-Filme, das ist ehrlich gesagt nichts mehr gewesen, was er zum Schluss gemacht hat. Ich hätte das dem nicht mehr zugetraut, dass der das noch kann und war umso überraschter.
Hatte er ja selbst nicht mehr, ne? Der wollte ja selbst nicht mehr Kino machen und ist dann am Set von Wednesday erst wieder so richtig eingetaucht und gemerkt, boah, diese Energie, diese Magie, die spürt er noch, weil das ja so ein Setting ist, ne? Dieses Untote, dieses Kaputte. Ja. Und hat mit Jenna Ortega dann sicherlich auch jemanden gefunden, der das noch so ein bisschen befeuert.
Die wahrscheinlich auch an der Kinokasse ein bisschen mehr zieht. Und das merkst du jetzt ja gerade, der ist in den USA echt krass gestartet.
110 Millionen am Startwochenende.
Das hätte ich Beetlejuice niemals zugetraut, bin ich ganz offen. Ich wäre davon ausgegangen, dass der untergeht. Ich glaube, ich bin der Kritischste in der Runde gewesen. Wir alle waren eher begeistert, du sogar sehr.
Es gab so ein sehr cooles Bild, da sieht man, wie ist denn die Reihenfolge? Man sieht, glaube ich, Sebastian, mich, Yves und dich hintereinander stehen, was wir letztens gepostet haben. Und jemand schrieb drunter, mit jeder Ebene nach hinten eine Wertung schlechter.
Ich habe 3 Sterne gegeben, weil ich eben genau diese Zweiteilung tragisch fand. Weil immer, wenn der Film in der Welt der Lebenden spielt, ich bin mit den Charakteren nicht klargekommen. Ich finde, Winona Ryder spielt eher so mittel. Ich finde, mit Jenna Ortega wird nicht viel gemacht. Ich fand Catherine O'Hara noch ganz cool. Ich muss sagen, die einzige Person in der Welt der Lebenden, die in den Film hineinpasst, ist Justin Theroux, der hier so einen widerlichen Schmierlappen spielt. Der passt in den Tim Burton-Film und der passt dann auch zu dem restlichen Setting, nämlich zur Totenwelt. Und immer wenn das dann rüber switcht und man dann Bob sieht und diese ganzen, ne, es gibt ja diesen Warteraum, wo dann alle in die Totenwelt wollen und da sitzen so tolle Kreaturen und hier sind so tolle Easter Eggs drin und da leuchteten meine Augen. Ich hatte ein ganz großes Lächeln drauf. Es gibt am Ende einen Schlussgag, der ist zum Totlachen, den fand ich fantastisch. Und ich dachte so, eigentlich hätte ich den. Ne? Das ist natürlich ein großes Chaos, auch da, das merkt man. Es gibt dann Tanzszenen in der U-Bahn und da passt auch nicht alles zusammen. Aber der Vibe, der darüber kommt, der ist pur Tim Burton, pur Beetlejuice und das ist klasse. Immer wenn es in der Welt der Lebenden spielt, war ich raus. Da ist mit mir nichts passiert. Da dachte ich, boah, wann wechseln die endlich wieder rüber?
Aber so viel ist es gar nicht.
Ja, im letzten Drittel wird es dann mehr.
Und was sagst du zu Deo?
Das ist halt, das macht mit mir gar
nicht. Nicht das, ich meine die Musik generell.
Ja, macht mit, die Musik.
Warte, okay. Ja,
der Song, der macht mit mir nichts, aber Danny Elfman. Ja. Und so geht's ja los, ne? Das ist wieder diese Kamera.
Ungefähr, oder? Stimmt, ich erkenne sogar wieder. Wir könnten so ein Spiel spielen, wo du summst und ich muss erraten.
Ich habe gehört, da bist du richtig gut drin.
Und zumindest nicht scheiße.
Ja. Das funktioniert. Und deswegen, ich hatte einen Heidenspaß mit dem Film. Und auch wenn meine Wertung vielleicht überraschend niedrig ist für die positiven Worte, die ich dafür finde, dafür war mir vielleicht eben ein bisschen zu viel von dem anderen. Mochtest du denn die Welt der lebenden Sachen? Meine Frau zum Beispiel war total begeistert von Winona Ryder.
Also Jenna Ortega und Winona Ryder sind zusammen perfekt gecastet. Ich finde, Das ist Mutter und Tochter, wie sie so, kannst du dir hinstellen, passt wunderbar zusammen. Und die hat ja auch schon in Stranger Things diesen sehr verhuschten, zurückhaltenderen Spielstil. Und ich finde, dass sie eine ist, die quasi davon geplagt wird, dass sie diese Fähigkeit hat und gleichzeitig aber auch ausgenutzt wird, dadurch, dass sie so, sie bringt so eine Schwäche mit sich, so jemand, der sich nicht für sich einstehen kann. Und ich fand das ehrlicherweise richtig gut. Aber auch in der Welt der Lebenden, ich habe schon beim ersten Teil gemocht, allein diese Kamerafahrt über dieses herbstliche, mit den Bäumen sich färbende Winter River und ich mag ja auch diese Szene bei der Beerdigung total. Also ich kann mit allem aus Beetlejuice total was anfangen. Ja. Und ich finde diese ganzen abstrusen und bescheuerten Ideen, ich finde vor allem den Umgang, das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass was Effekte angeht, nicht alles, was das Neueste ist, auch das Beste ist. Der greift sich aus den Dekaden verschiedenste Dinge heraus. Natürlich super viel vom Original und Stop-Motion, aber gerade der Auftritt von Monica Bellucci hat schon sehr viel mit CGI zu tun und auch das kriegt er richtig gut hin.
Es passt also gut rein.
Es macht also das ist für mich so ein Film und du weißt ja, meine Frau liebt Halloween über alles, aber hat Schiss vor Horrorfilmen. Ist genau so ein Film, den du für so Leute, die es schaurig mögen, immer wieder um Halloween ranmachen kannst, weil er nicht angsteinflößend ist, aber eben so ein bisschen schaurig unterhaltsam.
Für Kinder ist das,
glaube
ich,
perfekt. Und er hat so eine richtige alle paar Jahre Wiedergucken-Qualität.
Ja.
Und ich habe es auch in die Gruppe geschrieben, keiner hat darauf geantwortet, ich will einen dritten Teil. Und ganz ehrlich, der hat jetzt am Startwochenende mehr eingespielt als der erste Teil jemals und damit würde man ihn zumindest fragen, ob er das machen würde.
Ja,
Und Michael Keaton ist nach wie vor, muss man auch sagen, sagt er, es war immer seine Lieblingsrolle, der durfte im ersten Teil nur 14 Minuten drin sein und er betont die ganze Zeit nach dem zweiten Dreh hier, dass das sein größter Spaß überhaupt war und er wird da wieder total dabei sein.
Der ist 73, der Mann.
Ja.
Man merkt es ihm im Film, man merkt ihm das Alter so ein bisschen an, man sieht es ihm so ein bisschen an, aber er funktioniert trotzdem noch blendend. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil Michael Keaton ist jetzt eigentlich schon seit einer ganzen Weile nicht mehr der der große Springinsfeld. Also der ist eher, wenn man ihn zum Beispiel auch in Interviews sieht, der ist eher so ein bisschen...
Springinsfeld?
Springinsfeld ist ein altes Wort.
Ich kenne es immer nur aus Simpsons.
Ja, ich meine, meine Frau, die, vor allen Dingen die Kleine, lachen sich immer tot über mich, weil ich immer so uralte Worte benutze. Ich wirke dann immer wie ein Opa, sagen sie. Springinsfeld ist ein Wort, das man bei mir noch benutzt.
Ich habe gestern bei Knossi was gelernt.
Was denn? Wieso guckst du Knossi?
Ich kam gestern runter ins Wohnzimmer und dann lief ein Stream von Papa Platte, Trimax und Knossi. Ach, war
diese
da.
Fitness-Challenge?
Weiß ich, nee, die waren im Zimmer von Papa Platte und dann haben sie darüber geredet, ob sie onanieren oder nicht. Und Knossi hatte dann erzählt, natürlich macht er das nicht. Hat er noch nie gemacht. Er würde sich niemals selbst erkunden. So nennt er das. Sich selbst erkunden. Und jetzt musste ich an dich denken. So alte Begriffe. Ja, das kleine Einwurf.
Ja, also die können es noch ganz gut. Einen dritten Teil, glaube ich, ja auch. Aber dann bitte weniger mit der Welt der Lebenden. Was ich übrigens noch hervorheben möchte, ist, ich fand es schön, dass es nicht in diese typischen Legacy-Sequel-Fallen getappt ist. Ich hatte selten das Gefühl, dass es hier darum geht, Fans zu befriedigen und dann nochmal einen Charakter reinzuholen. Ich hatte mich hinterher so ein bisschen gewundert, dass zum Beispiel eine Gina Davis, die man ja neulich in Blink Twice noch gesehen hat, dass sie zum Beispiel nicht dabei war. Aber ehrlich gesagt stimmt das natürlich auch, dass es auch dann wieder zu sehr in diese Fallen getappt hätte. Und das hier ist eher so ein Versuch, diese nostalgischen Gefühle von damals zurückzuholen, aber auch einen eigenen Fußabdruck zu hinterlassen, weil der erste Teil spielte ja gar nicht so viel in der Welt der Toten. Da merkt man, das Budget ist deutlich höher und das fand ich gut. Also dementsprechend, Tim Burton kann es noch. Hat er lange nicht gezeigt, gerne mehr davon.
Punkt. Diese Woche, also heute, Donnerstag, in den Kinos. Geht euch Beetlejuice anschauen. Und es lohnt sich auch, den ersten wirklich anzuschauen. Ich habe den vor kurzem erstmal wieder gesehen. Ich finde, der macht richtig Spaß.
Was nicht so viel Spaß macht?
Aber wir haben im Reich der Toten.
Aha. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel darüber reden will, weil jetzt ist schon eine Woche her, seit die Kritiken auch auf allen Kanälen online gegangen
startet
sind.
Startet aber auch heute im Kino.
Ja.
Und wenn die Leute sich entscheiden, oh, ich will was Tödliches.
Dann
was
macht das nicht. Es geht auf Netflix. Dann? Guckt euch Rebel Rich an, reden wir gleich drüber. The Crow, könnt ihr euch klemmen, um es mal ganz kurz zu sagen. Ich finde den unterirdisch as fuck. Also es ist wirklich ganz krass. Ich kam raus aus dem Kino, vielleicht erinnerst du dich, ich habe regelrecht gezittert, so wütend war ich. Das habe ich selten und das findet man vielleicht auch ein bisschen nerdig. Und ich kann nicht mal behaupten, dass ich mich sonderlich gefreut hätte. Aber ich finde manche Sachen, die einem dann im Kino vorgesetzt werden, so krass frech. Es kann gar nicht fassen, dass der da so durchgewunken wurde. Ich meine, bei der Produktionsgeschichte, die da im Vorfeld stand, ist das irgendwo abzusehen gewesen. Aber das ist so...
Kannst du mich aufklären? Das habe ich nicht auf dem Schirm.
Die haben ja 3 Fortsetzungen gedreht, aber genau. Eigentlich sollte es schon viel früher ein Reboot quasi geben. Und dazu wurden Leute wie Mark Wahlberg gecastet. Es wurden Tom Hiddleston und, oh, wie heißt er nochmal, Luke Evans, glaube ich, hatten sogar schon Make-up-Tests gemacht. Und richtig eng wurde es dann sogar nochmal mit Jason Momoa. Der hatte dann auch schon Bilder gepostet, wie er mit dem damals geplanten Regisseur das geplant hatte. Und irgendwie ist es immer zerfallen. Es gab zwischendrin rechte Schwierigkeiten. Dann haben die The Crow-Rechte gewechselt, beziehungsweise man hat sich gestritten. Wer hatten die jetzt eigentlich, sodass das jetzt ewig gedauert hatte? Und am Ende hat den Zuschlag Rupert Sanders bekommen. Ein Mann, der ohnehin seit Jahren in der Kritik steht. Er hatte zum Beispiel Ghost in the Shell gemacht und die Snow White and the Huntsman-Filme. Beides fand ich ehrlich gesagt nicht so übel. Ne? Gerade Ghost in the Shell hat viel Flack abbekommen, muss ich sagen. Ich fand den nicht so schlecht. Deswegen war da immer noch so ein bisschen Resthoffnung da. Aber was sie jetzt mit Bill Skarsgård in der Rolle gemacht haben und FKA Twix, einer Sängerin, die ganz offensichtlich besser singen kann als schauspielen, das ist beschämend für den alten Film, aber auch für den Comic, der ja von James O'Barr gemacht wurde, der ja damit im Grunde Trauerarbeit geleistet hat. Seine Frau ist bei einem, oder Freundin, ich weiß es gar nicht mehr, ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen und er hat sich jahrelang die Schuld gegeben. Ich glaube, es war sowas, er wollte abgeholt werden und deswegen ist sie ins Auto gestiegen und wurde dann, glaube ich, von der Straße gedrängt, ist gestorben und er hat sich immer die Schuld gegeben. Und er hat sich dann hingesetzt und hat durch seine Kunst, also die Graphic Novel, die er gezeichnet hat, hat er versucht, seine Wut irgendwie loszuwerden. Und deswegen hat er da so eine knallharte Rache-Story, wo ein Typ loszieht und einfach Menschen umbringt. So, ne? Ich kann mir das total vorstellen, wie der einen Frust gegen die Welt hatte und gesagt hat, so jetzt mache ich hier genau das.
Und was das halt nicht gewesen ist, ist, dass das so eine Emo-Story dann geworden ist, wo dann auch noch so ein Opfergedanke dazu gekommen ist, der jetzt hier in diesem The Crow Einzug hält. Im Original war es ja noch so, Alex Proyas und Co. haben ja versucht, noch so einen halbwegs leichtfüßigen Aspekt mit reinzubringen, weil wenn man ehrlich gesagt diesen sehr nihilistischen Comic umgesetzt hätte, der ja auch noch komplett in Schwarz-Weiß gewesen ist, sehr gewalttätig gewesen ist, das wäre, glaube ich, schon in den 90ern schwer gutierbar gewesen. Aber indem man dann Brandon Lee halt auch mal hier und da ein Sprüchchen hat reißen lassen und die Bösewichte so cool überzeichnet hat, hatte das dann halt diese Note bekommen und daraus wurde dann ein Film, den wir mögen. Könnt ihr euch im letzten Podcast anhören, da haben wir drüber gesprochen, dass wir den beide sehr stark finden. Und das ist gefühlt alles weg. Also es ist gefühlt nichts mehr geblieben.
Ja, also das Motiv im ersten Film ist ja vor allem auch Schmerz. Ne? Also bis hin zum Finale, ja. In dem ja ein Bösewicht mit dem Übertragen von dem Schmerz, den Shelley Webster erlebt hat, 30 Stunden lang quasi so konfrontiert wird, dass er von einem Dach fällt, ist eine ganz andere Idee, als zu sagen, wir nehmen nicht Schmerz als Motiv, sondern Liebe. Und dann versuchen sie 60 Minuten lang eine Liebesgeschichte zu erzählen, in der keine Chemie sich überträgt zwischen Eric und Shelley. Und wenn du das nicht hast, dann funktioniert auch alles, was danach kommt, nicht. Und auch wenn du dann anfängst, irgendwann in so einer Waldorgie, was dieser Film hier regelrecht tut. Er versucht da so eine Montage aufzumachen in einem Kunstgebäude, sagen wir mal so. Und dann wird er einfach nur brutaler und gewalttätiger und da werden Dinge zerfetzt und Kiefer zerbrochen und Dinge durch andere Dinge durch. Aber das ergibt keine Wirkung. Das ist nicht. Es geht völlig an einem Ziel vorbei. Es gibt eine einzige Sache, die ich mochte. Das ist diese Idee, wie sieht der Übergang zwischen Leben und Tod aus in dieser Welt. Das ist ein ganz nettes Setting, aus dem man jetzt inhaltlich nicht viel macht. Aber dachte ich mir, okay, das mochte ich visuell. Und ich finde auch das Make-up so, also bei Bill Skarsgård sieht einfach aus wie Pennywise mit diesem Make-up von The Crow und von vorne bis hinten, der Film geht 111 Minuten, er fühlt sich so viel länger an und ich glaube, man würde den Film weniger übel mitdrehen, wenn das nicht ein The Crow Remake wäre, sondern einfach irgendeine Geschichte, irgendeine Rächergeschichte. Aber das hier ist auf diese Art und Weise, finde ich, vor allem wenn man den ersten direkt vorneweg guckt, ein ganz, ganz tiefer Abstieg im Vergleich zu dem.
Das ist Schund. Also es ist wirklich nicht mehr als Schund. Ich finde, dieser ganze Einstieg ist völlig hanebüchen, weil du die Liebe zwischen diesen beiden auch nicht wirklich spürst.
Na, auch sein Trauma nicht. Ne? Es wird kurz angerissen, dass er so ein Trauma von Kindheit anhat. Aber was das für ihn bedeutet und warum er so voll tätowiert ist bis zum Anschlag und was das bedeutet.
Weil du auch kein Zeitgefühl entwickelst. Ich finde, der Schnitt ist eine Katastrophe. Und du hast gerade am Anfang ganz viele Momente, wo diese beiden voreinander stehen. FKA Twix säuselt ihn dann an. Er reagiert nur. Macht manchmal nicht mehr als Ja oder Nein zu sagen. Dadurch bekomme ich von der Figur Eric Draven gar nicht viel mit. Es ist auch ganz seltsam, weil im Grunde der Anfang, da ist Shelley Webster die Hauptfigur. Und dann erst ab der Hälfte des Films, also dann, wenn dann diese Bluttat entsteht, die im Original nach 10 Minuten passiert ist, dann wechselt plötzlich die Perspektive.
Das passiert, glaube ich, in der ersten Minute.
Ist relativ schnell.
Und dann wird das überrückblenden.
Und hier wechselt dann irgendwann die Perspektive auf Eric Draven. Du weißt aber nichts über Eric Draven zu diesem Zeitpunkt und du lernst auch nicht viel mehr. Es wird ab und zu mal irgendwelche, ne, auch hier gibt's Flashbacks und zwar zu einer Szene aus Eric Dravens Kindheit, die auch nie wieder aufgemacht wird. Hier, das passiert dir alle Nase lang in diesem Film. Der Bösewicht hat eine Superkraft jetzt. Die wird kurz angeschnitten, dann wird damit nichts mehr gemacht. Es gibt im Reich der Toten, von dem du auch erzählt hast, da kommt er dann an. Das ist immer dasselbe Szenario und in diesem Szenario steht dann ein Expositionscharakter rum, der dann all das aufzählt, was im Original erlebbar ist. Da gibt es ja zum Beispiel die Szene, da fällt er dann vom Haus runter oder kriegt auch eine Kugel durch die Hand geschossen und merkt dann dadurch, ah, okay, ich bin unverwundbar. Das erschließt man sich mit ihm zusammen auf seiner Reise, erschließt man sich, was er ist und warum er das ist. Und hier wird das alles aufgesagt, wie in so einem ganz miesen Film. Die Dialoge sind zum Kotzen, die Schauspieler sind zum Kotzen, die Optik ist zum Kotzen. Die Bösewichte sind gar nicht zu gebrauchen. Bill Skarsgård spielt schrecklich. FKA Twix spielt noch schrecklicher. Hier ist alles Müll. Das ist wirklich eine der größten Katastrophen, die ich seit Jahren gesehen habe. Und der schlechteste Film des Jahres für mich.
Punkt.
Punkt.
Kommt also kein schlechterer mehr.
Nee. Und wir haben noch einen gesehen gestern. Der ist aber ganz knapp davor, da auch noch ranzureichen. Aber Borderlands und
Wobei ich dem immer noch so 2 Sterne gebe, glaube ich.
2? Ja, ich würde dem 1,5 geben. Lass uns doch über den reden jetzt.
Also Leute, wenn du Weingüter hast, und sagst, ich will schon seit 40 Jahren einen Film machen. Und ich bin ja immerhin der Regisseur von den Pate-Filmen und von Apocalypse Now. Und dann war ich lange verschuldet und habe bis der Regenmacher immer meine Honorare genommen, meine Schulden zu bezahlen, um dann endlich meinen Traum umzusetzen. Und dann 2001 hast du Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Paul Newman, Uma Thurman, Kevin Spacey und Co. am Tisch sitzen, willst gerade mit dem Dreh beginnen. Dann fliegen zwei Türme ins World Trade Center. Und dann kann dein Film nicht gedreht werden, weil da ähnliche Bilder drin sind. Und dann sagst du, okay, nochmal 23 Jahre später, jetzt hab ich's. Hast du Megalopolis.
Und die Schauspielerriege, die du gerade genannt hast, die ersetzt man dann durch Shia LaBeouf, durch, wer ist noch alles dabei, das ist auch so...
Dustin Hoffman, warum auch immer, Jason Schwartzman, Lawrence Fishburne, John Voight, Aubrey Plaza, ja. Giancarlo Esposito, Natalie Emmanuel, Adam Driver. Das ist Megalopolis, das ist der neue Film von Francis Ford Coppola, den er schon ewig lange machen wollte. Und ich versuche euch das mal zu erzählen, worum es darin erstmal geht, weil allein das schon den Gefühl dafür gibt, dass das verworren ist. Es ist quasi die Idee des zerfallenen Römischen Reiches am Beispiel einer Metropole namens New Rome, die New York ist. Die hatte einst einen großen Glanz, inzwischen regieren Machtgier, Verfall und Korruption. Und es gibt einen Architekten namens Cäsar Catalina. Der ist auch Nobelpreisträger und der Chef der Design Authority, einer Behörde, die die Stadt umwandeln soll, weswegen er ganze Gebäudekomplexe abreißen kann und neu entstehen lassen will. Der hat auch ein Baumaterial erfunden namens Megalon, was die Zukunft bestimmen soll. Das ist Cäsar auf der einen Seite, der in eine Zukunft blicken will, für New Rome in neuem Glanze erstrahlen lassen. Demgegenüber steht der Bürgermeister namens Cicero, der sagt, Stahl und Beton ist es. Alles muss so bleiben, wie es ist. Die beiden kennen sich, weil dieser Bürgermeister mal Oberstaatsanwalt war, bei dem Mord oder Todesfall der Frau von Cicero sind sie schon mal aneinander geraten. Und besagter Bürgermeister ist selbst korrupt, hat aber eine Tochter, die er über alles liebt. Diese Tochter Julia wird zwischen die Fronten geraten, während eine Moderatorin mit dem Klassennamen Wow Platinum so sehr Reichtum und Aufmerksamkeit aus sich ziehen will, dass sie sich vielleicht an den reichsten Typen, den es überhaupt gibt, nämlich einem Banker namens Hamilton Crassus, dem Dritten ranhängen will. Und in dieser Welt wird auf einer Ebene zwischen Dekadenz und den einfachen Leuten, die sich das Leben kaum noch leisten können, erzählt, wie eine Stadt zerfällt, während irgendwie das alles wie ein Drogenrausch wirkt. Ich hab's versucht, David. Ich hab's versucht.
Ja, du kommst aber nicht mal in die Nähe von dem, was einen dann erwartet.
Ich habe erst mal versucht zu erklären, was er erzählen will, was man so nehmen kann.
Du hast dich, glaube ich, so nach der Hälfte oder sogar noch später zu mir rübergelehnt und meintest so, ich verstehe gar nichts. Ich verstehe nicht, was er mir hier erzählen will. Und das ist hausgemacht, so, weil du merkst, ne, am Set gab es auch wieder Geschichten davon, dass das wohl alles sehr, sehr problematisch abgelaufen ist.
Die Crewmitglieder sollen aktiv gefragt haben, hat der Mann schon mal einen Film gemacht?
Mhm. Das merkt man. Also ich finde, es merkt man vor allen Dingen dem Schnitt an. Also das habe ich lange nicht erlebt, so einen miesen Schnitt. Du hast immer wieder Anschlussfehler. Der Schnittrhythmus ist gerade am Anfang, also da, wo das Publikum eigentlich in den Film gesogen werden soll, wo auch so erstmal die Basis gelegt wird, narrativ, da macht der die größten Probleme, weil du ganz häufig denkst, so, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Und dann steht dann Adam Driver da und redet so, ne, und ich habe das hinterher so beschrieben, das fühlt sich an, als hätte man so einen 19-jährigen Philosophiestudenten gesagt, hier hast du 150 Millionen Dollar, um irgendeine Idee umzusetzen. Und der hat dann gesagt, boah, ich wollte schon immer mal was mit Rom. Letztes Jahr gab es ja mal das, wie oft muss man an das Römische Reich denken. Offenbar hat der dann auch ganz viel ans Römische Reich gedacht. Und Gesellschaft und Utopien und Zukunft und also alle Themen, die irgendwie, ne, Social Media ist so ein bisschen mit drin und wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen und dass man ja Diskurse führen sollte. Und also es fühlt sich wie so ein krasses Brainchild von einem alternden Mann an, der am Ende nochmal alle Aussagen auf einmal tätigen wollte. Und das schreibt er dann sein Charakteren auf den Leib, sodass du ganz häufig da Leute zu stehen hast wie Adam Driver. Es fühlt sich
der
ganz
so schlecht ist wie seit langem nicht.
Ja, also alle sind aber super schlecht, finde ich.
Ich finde, es geht. Ich finde, die beiden Frauen sind noch mit am stärksten.
Ja, ich
aber
kann,
die
Natalie
halt
Emmanuel geht gar nicht. Ich kann die nicht leiden. Die ist schrecklich. Also ich habe die neulich auch in The Killer ja gesehen. Die ist einfach scheiße. Ich kann mit der nicht arbeiten. Das fühlt sich wie Impro-Theater an. Jedes Bild ist wie so eine Theaterszene gestaged.
Ich finde das in Hoffmann schlimmer. ehrlicherweise in diesem Film.
Ja, aber der ist ja nur 3 Szenen lang zu sehen.
Ja, aber egal, auch Shia LaBeouf, ich finde alles total skurril.
Aber Shia LaBeouf fügt sich noch am ehesten in diesen desaströsen Gesamttonus ein, weil es ist ja ein absolutes Desaster. Du meinst,
so kaputt wie der ist, ist der Film. Ich hatte immer 2 Bilder im Kopf. Das eine ist, manchmal im Showgeschäft habe ich mich in Situationen wiedergefunden, wo ich so bei irgendwelchen Produzenten saß, die schon sehr lange sehr erfolgreich sind und die dann anfingen, über die Gesellschaft zu reden und was man so für Themen besprechen müsste. Und ich immer dachte, ihr fahrt doch schon ewig keine U-Bahn mehr. Ihr benutzt doch nie ein Fahrrad.
Ja.
Ihr sitzt doch nur in euren chauffierten Limousinen oder Edelautos und kriegt doch von der Welt und, gar nicht so viel mit.
Und dann willst du über die Probleme des einfachen Mannes erzählen.
Und dann willst du so eine Geschichte erzählen. Ja, das war Nummer 1. Und das zweite war, ich wusste noch genau, wie es sich in der Schule anfühlte, gegen seinen Willen Reklamhefte lesen zu müssen von Autoren, die mich nicht interessieren und Geschichten, die ich mir einfach nicht vorstellen konnte. Und so hat es sich angefühlt, diesen Film, als hätte meine Lehrerin hinter mir gesessen und gesagt, so, wir haben heute Klassenausflug, wir gucken Megalopolis und nachschreiben wir eine Arbeit darüber.
Ja, genau. Und das Ganze auf dem intellektuellen Niveau von so einer politischen Diskussion bei Markus Lanz gekreuzt mit Astro TV.
Die sind nicht immer schlecht bei Markus Lanz.
Ich will dich auch gar nicht sagen, okay. aber das ist es.
Kreuz mit Astro TV.
Ja, es ist wirklich nur Astro TV und Markus Lanz. Also alles völlig halbgar, immer nur so Schlagworte, die in den Raum geworfen werden.
Meine Lieblingsszene, wo ich dachte, das kann jetzt nicht euer Ernst sein, ist, indem John Voight eine gewisse Form von Erektion hat. Also
ja.
Das war das Albernste. Genau so eine Szene habe ich dieses Jahr schon mal gesehen. Da passiert etwas, wo jemand etwas tut, was bei jemand anderem was bewirkt. Und genau in dieser Qualität habe ich es bei Velocipastor dieses Jahr schon mal gesehen.
Ich fand auch die Castingwahl ist sowieso total schräg. Wir hatten ja schon vor ein paar Folgen mal darüber gesprochen, dass Francis Ford Coppola bewusst Leute gewählt hat, die auch gecancelt wurden. Dazu gehören Shia LaBeouf und John Boyd.
Vielleicht ist der Katzen und Hunde.
Und John Voight ist ja riesen Trump-Fan. Und hier im Film spielt er aber eine Figur, die exakt das Gegenteil davon ist und am Ende das Gegenteil bewirken will. Es ist alles super weird. So. Und ich fand, das hat sich dann so in diesem künstlerischen Bermuda-Dreieck eingefunden zwischen Batman und Robin. Also weil es gibt Einstellungen und Bilder, die erinnern daran, was Joel Schumacher gemacht hat. Dann fängt dann plötzlich Adam Driver an zu wackeln wie Jim Carrey als Riddler in Batman. Nee, das war Batman Forever. Und das Bild dreht sich und du denkst so, was passiert hier eigentlich gerade? Ständig irgendwelche Fieberträume. Der zweite Film, den ich nennen kann, ist Caligula. So ein alter Trash-Klassiker, der auch schon versucht hat, so mit Römisches Reich und so und ein bisschen mit obszönen Bildern etc. Das hier ist ja ganz viel, auch Babylon hatte ich mal wieder im Kopf.
Babylon und, sogar ganz viel, weil es so exzessive Partys, die dekadent sind, gibt.
Genau. Und wenn man dann so auf Intrigen und diese ganzen Verknüpfungen der Figuren, weil hier sind sehr viele Figuren, die irgendwie alle was miteinander zu tun haben, da dachte ich an eine Folge Game of Thrones und dann müsst ihr euch die schlechteste vorstellen. Da haben mir dann unter meine Review schon Leute geschrieben, es gibt doch gar keine schlechten Folgen Game of Thrones. Na, würde ich contesten, die Aussage, aber stellt euch vor, die schlechteste, die ihr kennt und das qualitativ mit Batman und Robin und Caligula zusammengemischt. Und es tut einem regelrecht leid, so, weil Francis Ford Coppola ist ein Mann, dem, muss man sagen, ne, der hat das Kino für immer geprägt. Ne, der darf dann halt auch für 150 Millionen Scheiße machen.
Vor allem wenn seine Kohle ist, kann er versenken, wo er will. Ne?
Wenn er das macht. Gut, das hier ist zwar auch mit deutschen Steuergeldern finanziert, weil hier zum Teil wohl auch aus Deutschland mitgeholfen wurde, aber es ist wirklich so ein, also ne, ich finde es schön, dass er seinen Traum fabriziert hat und den endlich umsetzen konnte, aber es ist ein Fiebertraum und sowas muss nicht alles auf die Leinwand gehievt werden. Der fühlt sich noch mal länger an, als er eigentlich ist.
Absolut. Ich möchte trotzdem, also erstens ist es, glaube ich, der teuerste Experimentalfilm des Jahrzehnts.
Studentenfilm, würde ich sagen. Es ist der teuerste Studentenfilm, den ich je gesehen habe.
Zweitens, jetzt mal vom ganzen Film im Ganzen, weil im Ganzen ergibt er keinen, also ergibt er einfach nichts.
Null.
Für dich. Es gibt, und ich möchte wenigstens dem Department, das das Set-Design gemacht hat und auch die Kostüme gemacht haben, wirklich zusprechen, dass es für sich, der Film wirkt so, als würde ich durch eine Vernissage gehen, weil er immer wieder gute Bilder findet.
Ja, er hat leider so einen grässlichen Digital-Look.
Aber er findet immer wieder, es gibt spannende Sets, es gibt super viele Kostüme. Also da gibt es Departments, die mussten wirklich eine Menge Hirnschmalz dort reinlegen und die haben auch gute Arbeit geleistet. Aber es gilt wie immer, wenn du die Geschichte nicht hast und vor allem, er hat dieses Buch in den 80ern geschrieben. Es liegt seit 40 Jahren da. Also es muss ja genauso fertig gewesen sein. Er muss sich das so erdacht haben. Es gibt hier keinen Grund zu behaupten, dass da irgendwie was noch nicht zu Ende überlegt gewesen wäre. Ja? Gibt es nicht. Das ist seine Vision und das ist auch der Grund, warum eigentlich Filmstudios manchmal auch gut sind, weil sie die Vision von Regisseurin und auch zugänglich für eine breite Masse machen. Man sieht es Netflix vor ein paar Jahren, als sie quasi jedem, egal wie viel Geld gegeben haben, damit sie es genauso machen, wie sie wollen und jetzt auch gemerkt haben, naja, das ist es jetzt nicht immer so. Ne? Also du hast ja immer noch nicht den Alfonso Cuarón-Film gesehen, glaube ich, den 3-stündigen, glaube ich, vom letzten Jahr. den...
Der hat doch gar keinen gemacht.
Du meinst, nee, ich meine den...
Den Revenant. Wie hieß er nochmal?
Stimmt. Taro? Nee, das ist der Kameramann. Ne, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf.
Alejandro?
Naruto.
Iñárritu, ja, nee, genau. Nee, Bardo meinst du.
Bardo, genau. Bardo. Hast du immer noch nicht gesehen. Nee. Ne? Das ist so ein Beispiel dafür, dass Filmstudios zumindest eigentlich auch mal ganz gut sind. Und man sich bei Megalopolis nicht wundern darf, als der Vorkan den Geschäftsführern gezeigt wurde, dass die gesagt haben, nee, du, lass mal DG, wir wollen den Film nicht haben.
Mich hat erinnert an...
Hier ist er auch bei Konstantin Film gelandet. Super ungewöhnlich, dass so ein Verleih dann den Film rausbringt in Deutschland.
Wer die Filme von Leos Carax kennt, der sowas wie Holy Motors oder Annette zuletzt gemacht hat, auch mit Adam Driver, und da sagt so, oh, das finde ich zwar weird, aber das ist genau mein Ding, der findet sich hier vielleicht wieder. Also ich habe auch positive Kritiken gelesen. Ich weiß zwar nicht.
Auf IMDb siehst du ganz viele, die Meisterwerk schreiben. Aber ich glaube, das sind so Leute, die dann auch bei dem Film 10 Minuten Standing Ovation klatschen und einfach die Ekstase mit Francis Ford Coppola in einem Raum gewesen zu sein, alles überstrahlt und der Film dann nicht mehr richtig geguckt wird.
Ich glaube, man kann sich vielleicht darin verlieren, in diesem großen, wilden Ding. Und ich glaube, wenn man das so sieht, dass Francis Ford Coppola Film feiern will, vielleicht gibt es einen Ansatz, aber ich habe den nicht
gefunden. Ich wette, das ist so ein Film, wo du vorher, und ich habe es noch nie gemacht, LSD nehmen musst und dann hast du einen Film, den du abfeiern kannst.
Aber dann wird das, glaube ich, jetzt zu einem Horror-Trip.
Ist keine Empfehlung von mir, aber es ist auf jeden Fall, so fühlt es sich an. Aber eins ist spannend, ich bin gespannt, wie dieser Film in der Retrospektive in 10 Jahren betrachtet wird.
Keiner erinnert sich an die Nummer, niemand.
So, wenn wir hier in 10 Jahren noch sitzen, spulen wir zurück und dann gucken wir mal.
Okay.
Ja. Deal. Ich glaube, das ist so ein Film, der Reifungspotenzial hat.
Aber wo?
Ich weiß nicht, weil er so skurril, weil er so merkt, weil er so anders ist.
Also er hat auf intellektueller Ebene keine Aussagen, keine Ansätze, wo man sagen könnte, ne? Also er macht ganz viele Fragen auf, findet keine Antworten, hat nichts
Substanzielles. Ich habe doch selbst keinen Punkt dafür. Ich habe einfach nur ein Gefühl, dass ich in diesem Film eine Fanbase finden wird, die ihn lange verteidigt, bis sie immer mehr Leute den gut finden.
Ja, gut.
Just saying. Ich weiß es auch nicht. Ich kann jetzt überhaupt nichts. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Film, der überdauert länger als man
meint. Wann
kommt
der ins Kino?
Habe ich jetzt gerade, weißt du, in der Sekunde habe ich es zugemacht, weil ich dachte, okay, haben wir. Megalopolis, Leute, ganz einfach gestartet am 26. September.
Ganz interessant fand ich, wie viele hier der Damenschaft ihre Mumus und Brüste zeigen. Also da dachte ich auch so, warum? Also warum ist das, warum? Also für große Regisseure macht man das, glaube ich, einfacher. Aber es ist krass, in letzter Zeit sehe ich das immer wieder. Ich habe jetzt auf dem Fantasy-Filmfest, kommen wir doch gleich mal dazu.
Ist eine Frage. Ich weiß nicht, vielleicht, super spannendes Thema. Ist es ein Problem? Ist es kein Problem? Ist es Kunst?
Ich finde es gar nicht problematisch.
Wen stört's, wenn sie Lust haben?
Ich finde es gar nicht
problematisch. Also ich kann mir vorstellen, die sehen ja meist auch sehr gut aus.
Nacktheit ist gerade eine große Nummer.
Also wenn ich jetzt so, Robert, wie ich bin, in meinen 30er, weißt du, Muskeln draufgelegt, dann hätte ich mein 8-Pack und so, weißt du, vielleicht kommt das ja eines Tages, ne? Nächstes Jahr oder so, gucken wir mal.
Ja.
Und dann würde ich sagen, also ich habe immer den Ansatz verstanden, wenn auch früher so Frauen im Playboy gefragt, warum haben sie diese Fotos gemacht, ne? Da gibt es ja so die Leute, die dann moralisch so sagen, nein, das kann man doch nicht machen. Aber wenn dann immer so kam, weißt du, ich weiß, die Zeit wird auch an meinem Körper nagen und nicht einmal diese Bilder gemacht zu haben, auf die ich dann noch in 30 Jahren zurückgucke und sage, guck mal, das war ich. So, ich verstehe das schon. Und das ist ja schon ästhetisch gehalten, finde ich, in Megalopolis. Sieht ja niemand scheiße aus in diesen, auch immer auch mit so seidenen Stoffen drüber, in denen du es ja quasi immer nur zwar siehst, aber immer auch so ein bisschen verhangen.
Ich verstehe nur, nicht, warum man den Frauen immer wieder Dinge anziehen muss in diesen Filmen. Gerade Aubrey Plaza trägt hier immer wieder Sachen.
Es gibt aber auch
deutlich
mehr Männerschwänze in den letzten Jahren. Das ist auf allen Seiten, wollte ich nur sagen.
Ich habe ein Beispiel gerade. Ich habe jetzt gerade wieder den Pullermann von Sebastian Stan sehen dürfen.
War doch aber auch schon in Dings, oder? Nicht der Fake, sondern hat man nicht einmal richtig gesehen in der Pamela Anderson-Dings?
Nee, das war doch Fake.
Gab es nicht noch einen richtigen Shot?
Das weiß ich nicht, aber jetzt in A Different Man, den ich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe, da ist auf jeden Fall sein richtiger Penis zu sehen. Für die Leute, die jetzt in Berlin leben, die haben es dann schon verpasst, aber in allen anderen Städten kommt A Different Man ja noch. Und deswegen nochmal zuhören jetzt. Ich habe noch ein paar Filme gesehen auf dem Fantasy-Filmfest. A Different Man ist dieser Film, da geht es um einen Mann, der mit Neurofibromatose auf die Welt gekommen ist.
Dass du das Wort gemerkt hast.
Ja, jetzt muss ich es mir ein paar Mal schon ausbauen. Das ist so eine Krankheit, wo sich so Tumore im Gesicht bilden. Es gibt ja einen Mann namens Adam Pearson, hat mitgespielt in Into the Void. Und der spielt hier jetzt auch mit. Und skurrilerweise ist der...
Tumore oder mehr nur so Auswüchse, die man entfernen kann?
Nee, so Tumore.
Kann.
Aber also wohl gutartige Tumore. Ah, okay. Aber das führt dazu, dass sein gesamtes Gesicht quasi entstellt oder deformiert ist. Und am Anfang des Films sieht man aber nicht Adam Pearson, sondern Sebastian Stan in so einem ganz aufwendigen Make-up, den sie quasi so geschminkt haben, wie Adam Pearson aussieht. Also auch mit so einem Gesicht, wo ganz viele Tumore zu sehen sind. Und der, ne, geht durchs Leben und ist ein sehr scheuer Mensch, weil er natürlich immer das Gefühl hat, jeden Moment könnte er für sein Aussehen wieder ausgelacht werden. Und unterzieht sich dann aber einer neuartigen Prozedur, die dafür sorgen soll, dass die Krankheit in den Griff bekommen wird. Und irgendwann eines Tages wacht er morgens auf und ist ein bisschen mehr als das. Ist nämlich auch eine relativ eklige Body-Horror-Sequenz drin. Also neben The Substance, der zweite Film, in dem es darum geht, sich irgendwie körperlich zu verbessern, in Anführungszeichen, und das Ganze auch so ein bisschen eklig untermalt ist. Und dann kommt unter dieser Krankheit plötzlich Sebastian Stans Gesicht vor, der nun endlich so aussieht, wie er sich erträumt hat. Und daraus hätte man jetzt so diesen typischen Verlauf machen können, dass er jetzt endlich das Leben lebt, sich in seine Nachbarin verliebt, die er sowieso schon schnucklig vorher fand. Und aber der Film macht was ganz anderes daraus, was ganz Stranges.
Der wird ein Mörder.
Ich will nicht so viel verraten.
Oha, ich bin nicht weit weg.
Es ist super strange, was der Film daraus macht.
Der wickelt so einen Spleen.
Nee, es kommt noch eine andere Figur mit rein. Nämlich Adam Pearson spielt dann auch eine Nebenrolle. Ich kann sagen, das ist einer der weirdesten Filme, die ich jetzt gesehen habe. Der hat Freude bereitet. Gerade gegen Ende wird er immer stranger. Ich will gar nicht so viel verraten. Ist ein kleiner Tipp fürs Fantasy-Filmfest.
A Different Man.
Azrael habe ich noch gesehen. Ich hatte in meiner Review geschrieben, es klingt immer sehr falsch, wenn ich das sage, aber ich liebe es, Samara Weaving leiden zu sehen. Die wurde ja in Ash vs. Evil Dead schon in Stücke gerissen. In Ready or Not war sie am Ende blutbesprenkelt. Gefühlt ist sie das in jedem Film, in dem sie mitspielt. Die spielt ja auch zum Glück in vielen Horrorfilmen. Und neben Catherine Newton und Micah Monroe ist die einfach die beste Scream Queen, die wir so gerade haben. Azrael ist so ein insofern interessanter Film. Es spielt in der Apokalypse, also die ist schon vorbei. Warum, ist am Anfang nicht ganz klar. Und es gibt da so einen Kult, der will nicht mehr sprechen. Die haben sich also abgewöhnt zu reden. Und da finden wir jetzt eine Frau drin, nämlich Samara Weaving, die auch nicht mehr reden kann. Und die wird dann von diesem Kult und von dämonischen Wesen verfolgt. Und irgendwann ist sie wieder blutverschmiert und schreit. Und da dachte ich so, also auch wenn der Film mit diesem Gimmick, dass keiner redet, sich so ein bisschen was verspielt, weil das funktioniert natürlich nur so lange, bis die ersten Fragen aufkommen, die der Film eigentlich erklären müsste. Und wenn er das über die Bildsprache nicht hinbekommt, dann stehst du als Zuschauer ganz schön auf dem Schlauch. Und deswegen hat der Schwächen, definitiv. Der ist aber relativ knapp. Ne? Ich glaube, der geht nur 100 Minuten oder so. Und ich finde, der ist effektiv. Ich mochte auch das Ende. Und ich liebe Samara Weaving in solchen Rollen. Der ist auch sehr derbe. Also der hat ein paar Splatter-Effekte, die ganz schön reinhauen, finde ich. Und hat dann so Apokalypse-Zombie-Elemente, hat was Okkultes noch mit drin. Kann man gucken, ist kein Mega-Hit, definitiv nicht. Hab dem trotzdem 3 Sterne gegeben.
Hat noch keinen Starttermin, aber geht nur 85 Minuten.
Genau, kommt
nicht mal 100.
Und kommt auf dem Fantasy-Filmfest eben auch. Den kann ich noch empfehlen. Und dann noch eine absolute Granate. Als Abschlussfilm läuft, zumindest in Berlin war es so, Twilight of the Warriors Walled In. Es ist der neue Film von dem Macher von Limbo. Falls den jemand kennt, glaube letztes oder vorletztes Jahr kam der raus, ein Schwarz-Weiß-Film aus China. Einer der schönsten Filme, die je gedreht wurden. Also zumindest, was die Optik anging.
Limbo.
Nicht der Neue. Genau. Und Walled In erzählt von Kowloon. Das ist in Hongkong, diese Stadt, die so ein Häuserblock gewesen ist. Die gab es ja tatsächlich. Die wurde dann irgendwann abgerissen, als Großbritannien Hongkong wieder freigegeben hat. Und da hat sich so eine Gesetzlosenzone entwickelt. Und da treten jetzt so 2 Gangs gegeneinander an. Und ein junger Mann kommt dann da neu hinzu. Und das ist gutes altes Hongkong-Kino, wo es um Ehre und Zugehörigkeit geht. Ne? Da werden noch Brüderschaften geschlossen, aber man haut sich auch schon mal vorher aufs Maul. Und dann geht es um Verrat und Betrug, aber letzten Endes ist die Ehre dann doch größer und man hält doch zusammen. Und dazwischen gibt es fantastische Bilder, fantastische Action-Szenen. Das ist so richtig, ich hatte das Gefühl, als wenn man so Ringo Lam wieder hinter die Kamera gelassen hätte oder eben John Woo. Das ist so wie damals A Chinese Ghost Story. Also toll choreografierte Action, fantastische Bilder. Also krass, was der mit der Kamera macht, auch in diesem beengten Setting mit tollen Spezialeffekten. Und sogar Sammo Hung sieht man wieder, dieser, ne, dieser kleine eher pummelige, der mit Jackie Chan früher ganz viele Filme zusammen gemacht hat. Der ist auch, ich wusste gar nicht, dass er noch im Leben ist. Und das ist fett. Das ist ein richtig toller Actionfilm, der spitze aussieht und der vor allen Dingen diese alten Zeiten von Heroic Bloodshed und so wieder heraufbeschwört. Hätte ich nicht gedacht, dass ich im Jahr 2024 so einen Film noch zu Gesicht bekomme. Und neben Kill für mich die Action-Offenbarung auf dem Fantasy-Filmfest.
Im Vergleich zu den letzten Jahren, das ist aber eine starke Ausbeute, ne? Wenn ich mich erinnere.
Ja, na, wenn man bedenkt, dass Substance und Kill noch dabei sind. Ich meine, der Eröffnungsfilm Speak No Evil. Wollen wir über den als nächstes reden?
Was ist denn mit Speak No Evil?
Der ist nicht so dolle. Du hast ihm 2 Sterne gegeben, ich 2,5, Robert.
Ja, ich fand ihn blöd.
Ja, ich fand, also...
Also ich mochte das Original wirklich gerne und es ist bei uns jetzt noch nicht mal ein Jahr her, dass der dänische Speak No Evil in die Kinos kam. Und jetzt gleich das amerikanische Remake hat sowieso so einen Geschmack und so eine Aufeinanderfolge, muss man die auch ein bisschen miteinander vergleichen. Die Geschichte ist die gleiche. Eine Familie, jetzt ist es keine dänische, sondern eine amerikanische Familie, die in London lebt, lernt im Italienurlaub eine englische Familie kennen, die an der Küste lebt. Und danach werden sie eingeladen von denen. Ey, kommt doch mal vorbei, lass uns Zeit verbringen. Und schon im Urlaub ist diese Familie, die auf der Küste lebt, so ein bisschen Forscher. James McAvoy spielt den Familienvater Paddy. Und merkst du immer so, der ist halt so ein Lebemann, ne? Ein bisschen lauter, irgendeinen eigenen Humor, der aber auch vereinnahmen kann, weil der Leute schon da anfängt, so ein bisschen übergriffig in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und gesagt, getan, die eine Familie trifft die andere, ne? Dann hast du auf einmal jeweils 2 Erwachsene und dann noch einmal einen kleinen Jungen und einmal ein kleines Mädchen. Und dann beginnen halt so übergriffige und schwierige Situationen. Es beginnt sowas, eigentlich ist sie die eine nur Vegetarierin und dann wird dann Fleisch kredenzt, so ganz klein. Ne? Und sagt so, komm, probier doch mal. Komm, wir haben alles uns Mühe gegeben. Ich habe jetzt 5 Stunden gekocht. Nur mal einmal, das bringt dich doch nicht um zu kosten. Das sind so die kleinen Dinge, mit denen das anfängt. Und das ist auch 1:1 aus dem Original kopiert. Und was Speak No Evil macht, ist, solange er genau das Original kopiert, ist er gar nicht mal schlecht von der Atmosphäre, vom Spiel. Aber er fängt sehr früh an, diese Red Flags, die es im Original schon gab, A, auszubauen, mehr davon zu machen, die überzogener zu spielen, sodass ich mir sofort denken würde, ich da wäre, hier gehe ich jetzt wieder, das ist einfach too much. Und vor allem, wenn er irgendwann denkt, ich könnte hier einen eigenen Pfad machen, eine eigene Geschichte erzählen, dann wird er richtig scheiße.
Da wird er scheiße.
Oder sagen wir mal, da wird er total vorhersehbar, langweilig und mutlos. Scheiße ist so ein Wort, da mache ich es einfach nur kaputt. Ich will schon benennen und ich glaube, mutlos ist viel härter als scheiße zu sagen, dass er sich da wirklich gar nichts traut und den vorhersehbaren amerikanischen Film erzählt, der sich vor allem nicht die Konsequenz traut des Originals, der konsequent war und vor allem den philosophischen Gedanken auch hatte, wie lange wir Anstand und Moral wahren und dabei bereit sind, uns selbst zu verletzen. Beim Original habe ich immer gesagt, der fühlt sich an, wie so, du weißt doch, wenn man Frösche in ein Glas Wasser setzt und das Wasser immer heißer macht, dann gehen die da nicht raus, sogar wenn sie sterben, weil sie nicht merken, wie es heißer wird. Das war das Original, wo es wirklich bitterböse wurde. Und hier versuchst du das Ding auf eine Art und Weise dann zu erzählen und zu einem Finale zu finden. Das ist so langweilig und das ist so generiert und wird dem Original dann überhaupt nicht gerecht. Und das sind perfekte Beispiele, wie man es macht und wie man es nicht macht.
Das Original ist so eine schöne Sozialstudie, auch für den Zuschauer selbst, weil ich glaube, jeder für sich würde die Grenze woanders ziehen. Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe gesagt, so würde ich auf ein Pärchen treffen im Urlaub. Es wäre nie so weit gekommen, weil wenn meine Frau sagen würde, ey, wollen wir uns zu dem lauten Pärchen da hinten an den Tisch setzen, hätte ich gesagt, nein. Und der Film wäre zu Ende. So, oder wenn die uns eingeladen hätten zu sich zum Urlaub, hätte ich gesagt, nein. Also, das würde nicht passieren. Und das Original hatte so ein paar Probleme mit der Glaubwürdigkeit, aber die haben, glaube ich, auch viel damit zu tun, wie du selber drauf bist. Hat das Original aber super umlaufen können, weil diese Zuspitzungen gut funktioniert haben und vor allen Dingen, weil das Ende so schön konsequent war. Da war klar, Christian Taftrup, der den gemacht hat, dem ging es um eine Aussage. Das war so für ihn so wie so ein soziales Experiment und das mal durchzuspinnen und das Ergebnis zu filmen. Und das in aller Härte. Gerade das Ende ist drastisch, aber das mag ich daran sehr. Das hier macht jetzt exakt das Gegenteil, indem am Ende ein hochgradig klischeetriefendes Ende daraus gemacht wird. Ganz typischer Hollywood-Murks, der gar nichts mehr damit zu tun hat und bei dem dann die Aussage völlig verfehlt wird. Das heißt, am Ende bleiben diese ganzen Ungereimtheiten, es kommen neue hinzu. Es gibt ein paar Situationen, wo ich dachte, okay, das ist ja jetzt völliger Blödsinn. Und das dann nicht mal so konsequent aufzulösen wie das Original, macht den Film kaputt. Und es bleibt am Ende etwas für die Leute, die sagen, oh, ich habe nach Split mal wieder Bock darauf, James McAvoy beim Ausrasten sehen zu können. Die haben hier vielleicht ein paar Ansatzpunkte und ich glaube auch, wenn du das Original nicht kennst, wirst du zumindest die Spannung mögen. Aber ich kann echt nur empfehlen, guckt euch lieber das Original an. Das kriegt ihr auf DVD, das gibt es sicherlich auf den Streamern. Das ist so viel besser. Und was ich gar nicht nachvollziehen konnte, ist, das Original ist ja auch schon Englisch. also die reden ja die größte Zeit auf Englisch. Es gibt nur ein paar Sätze. Weil es
eben Dänen und Niederländer sind, die sonst keine gemeinsame Sprache
haben. Exakt. Es gibt also gar keinen Grund, das Ding überhaupt zu remaken, außer dass sich da Jason Blum gedacht hat, A, europäische Filme guckt offenbar keiner und B, wir brauchen irgendwas, was schon quasi fertig ist, damit ich hier in meiner Scheiß-Billig-Schmiede als Überbrückung, bis wir dann Five Nights at Freddy's 2 gemacht haben, noch was dazwischen schieben
als können. Geschäftsmann ist es ja auch keine schlechte Entscheidung.
Oh, ich hasse den so. Ich krieg das Kotzen. Jason Blum ist so ein Name da. Es ist wirklich da, wie so ein Gewitterwolke.
Der hat das Horror-Genre. Ne, klar, du als Horrorliebhaber, man muss, also du musst ihm gar nichts lassen. Aber als Geschäftsmann macht er es richtig. Er schießt einfach mit der Schrotflinte auf alles, was sich bewegt und trifft auch immer mal wieder.
Ja, gut, ist aber wie zu sagen, Donald Trump macht alles richtig.
Nee, da geht es wirklich um Menschenleben und um Schicksale und um die Welt. So, hier ist ein Kinofilm, den musst du nicht gucken. Und bei Five Nights at Freddy's hätte niemand gewettet, dass der so durch die Decke geht. Ja, aber es war einfach mal mehr Hoffnung da, als der noch so Sachen wie Whiplash oder Get Out mit zu verantworten hatte. Ja, oder meinetwegen auch die Paranormal Activity-Reihe. Also war irgendwie so, aber dann, naja. Auf jeden Fall dieser Speak No Evil. Ich hätte gedacht, wenn sie es wenigstens sich am Original anlehnen bis zum Ende. Aber so, so ist es wirklich nix. Was aber was ist, ist ein Netflix-Film.
Und das ist überraschend. Also nicht.
Es ist krass. Bei jedem, mit dem ich darüber rede, begegnet als erstes dieser Satz und nicht mal nur Kritik. Also, ach, ein guter Netflix-Film. Krass, wie sehr sich das anscheinend zumindest über eine gewisse Zeit eingebläut hat, dass die ein Qualitätsproblem haben, sagen wir mal.
Na, das ist wie in so einer Videothek. Da gibt es ja verschiedene Regale. Ganz viel Trash, ganz viel
es
Müll.
Gibt keine Videotheken
und es
mehr,
gibt,
David.
Ja, aber in meiner Jugend gab es die noch so. Okay. Und dann gab es das Regal mit den krassen neuen Filmen. Und das hat man rausgeräumt aus dem Laden. Das gibt es nicht. Es gibt also nur den Trash und den Müll. Und das ist Netflix. Und da ist dann plötzlich, schlägt dann ein Film
das
auf.
Das stimmt nicht immer. Ich will kurz an, das stimmt nicht immer. Das stimmt nicht
aber,
immer.
Aber.
Ja, ne? Aber es
also,
stimmt nicht immer.
Ich liebe, also einer meiner Lieblings-Netflix-Filme ist The King zum Beispiel mit Timothy Chalamet. Es gibt diese guten Filme. Ja. Aber meine Fresse, was man dafür aushalten muss dazwischen. Und Rebel Ridge kommt von einem Mann, der hat ja schon mal einen Netflix-Film gemacht. Jeremy Saulnier hatte Hold the Dark zuletzt gemacht.
Sagt mir gar nichts.
Der ist auch total untergegangen. So ein düsterer Film mit, ich weiß den Namen des Schauspielers gerade leider nicht, hat auch in Westworld mitgespielt. Da ist er der Partner von Anthony Hopkins. Ach Gottchen.
Dings hier aus, mit der Brille.
Ja.
Na, der hier aus in,
auch aus dem
so viele Oscar Film. Nominiert jetzt war. Mhm. Na hier.
American Fiction.
Ja, American
Wie
Fiction.
Heißt
der heißt, ich will nicht gucken. Pass auf, wir reden weiter und wir können...
Ja, ich komme nicht drauf. Irgendwas mit A, oder?
Irgendwas mit A?
Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ja auch wurscht. Das war Jeremy Saulnier, für die Leute, die ihn nicht kennen.
Ist was mit Jeremy auch?
War plötzlich... Es kann sein.
Ich will noch diesen Jeremy jetzt. Oder mit James. Jetzt, ich hab's jetzt gleich.
Jeremy ist
Jeffrey.
Jeffrey Wright. Ah. So, und Jeremy Saulnier, für die ihn nicht kennen, der fing an mit Blue Rune. Und hat sich dann nochmal gesteigert mit Green Room, zwei Filme, die bekannt geworden sind, vor allen Dingen für ihre drastischen Gewaltspitzen. Und ich dachte jetzt, als angekündigt wurde, Rebel Ridge ist so ein Film, der schon im Trailer so wirkte wie Rambo. Also ein Mann kommt in eine Stadt und wird da mit den Gesetzeshütern konfrontiert, die offenbar gesetzlos scheinen. Also so ein richtiger Neo-Western, ja, so ein... einsamer Typ, der einsame Reiter kommt in die Stadt und dann ist da der böse Sheriff, mit dem er sich anlegt und am Ende gibt es dann um 12 Uhr mittags das große Duell gegeneinander. Und ich dachte, das wird jetzt natürlich wieder, wie üblich bei Jeremy Saulnier, in einem Blutbad enden, was immer ganz, ganz fies umgesetzt ist. Aber Pustekuchen, das hier ist fast wie so eine Antithese zu den bisherigen Jeremy Saulnier-Filmen, weil wir einen Mann haben, der sich auf Non-Lethal Takedowns spezialisiert. Der ist nämlich so ein Ausbilder fürs Militär und das ist seine große Spezialität. Ursprünglich sollte das John Boyega spielen. Der hat mittendrin in den Dreharbeiten aber gesagt, so, ich kann nicht mehr, ich gehe. Warum, weiß man bis heute nicht. Zum Glück, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil jetzt hat sich Jeremy Saulnier mit Aaron Pierre jemanden geholt, den ich vorher noch, also ich habe den in Old gesehen, aber ich habe den nicht wahrgenommen. Aber hier hat er eine Präsenz. Der Typ ist ja übel krass. Ich finde, der kommt rein ins Bild, ist super still, aber nur durch Blicke und durch wenige Worte macht er sofort klar,
Anthony
Mackie
in gut, dachte
hier.
Ich immer.
Anthony Mackie in gut. Ist ein gutes Beispiel, ja. Das finde ich schön. Also ich dachte sofort nach dem Film, ich will ab sofort ständig Filme mit Aaron Pierre sehen, wenn der immer so spielt. Habe jetzt auch alle möglichen Interviews geguckt. Der hat einen richtigen Sog, finde ich. Ich finde das fantastisch. Und den Film muss man sich vorstellen wie Rambo, trifft die erste Staffel von Reacher, die du, glaube ich, immer noch nicht geguckt hast. Und das mit dieser
du
tollen...
Du guckst Bear, dann gucke ich Reacher.
Okay. Und das mit der tollen Zuspitzung, die Jeremy Saulnier generell drauf hat. Der hat ein tolles Gefühl für Spannung und Spannungsaufbau und vor allen Dingen für Charakterkonflikte, wie er die langsam aufbaut.
Ich weiß gar nicht, ob langsam sogar so richtig ist an der Stelle, weil ich finde, der Film funktioniert ja von der ersten Sekunde an. Ich meine, er fährt auf dem Fahrrad und wird vom Cop angefahren.
Genau.
Und denkst so,
dann nimmt man
okay,
ihm
sein, dann nimmt haben wir sofort etabliert, gegen wen ich bin und für wen ich bin. Super clever.
Und dann wird sein Geld beschlagnahmt, das will er zurückhaben und am Anfang ist er noch sehr zurückhaltend und macht dann irgendwann klar, Moment mal, ich lasse hier nicht mit mir spielen. Und da wird der ganz schnell, da eskaliert der Film ganz.
Und er will die ganze Zeit seinen Cousin eigentlich aus dem Gefängnis rauskriegen, aus dem man nicht weiß, warum der da ist. Und was exemplarisch auch eine ganz starke Szene ist, um eine Verbindung zu erzählen, ohne dass du großartig schwafeln musst. Er fährt mit einem Fahrrad neben einem Bus, in dem gerade sein Cousin transportiert wird. Und was sich da in diesem Moment an Verbindung und an Wut und Willen, dass man das umsetzen will, transportiert, dadurch, dass du da körperlich einfach mithalten willst, das ist einfach so gut.
Ja, ja.
Er findet die gut passende Ideen dafür, um zu erzählen, was er erzählen will, ohne das herbeiquatschen zu müssen.
Um die Figur zu erzählen. Es hätte jetzt genauso laufen können, dass irgendeiner der Charaktere von den Polizisten sagt, ich habe hier gerade mal seine Datei rausgesucht. Folgende Charakterwerte hat dieser Mann. So ist es ja zum Beispiel zuletzt in Atlas gewesen mit Jennifer Lopez. Da gibt es auch eine Szene, wo zwei Charaktere zusammenkommen und sagen, Mensch, du weißt doch, Atlas ist eine ziemlich stoische Frau, die in der Vergangenheit dieses und jenes gemacht hat. Und genauso
dass du dir das immer behältst.
Ja, weil mich das so abfuckt. Und ich
auch wenn ich mit dir, Yves und Sebastian, was ihr euch alle behaltet von auch schlechten, manchmal habe ich was in meinem Kopf falsch, dass ich mir das nicht merken kann. Will ich mir das nicht merken? Ich frage mich echt manchmal, was bei mir los ist
Atlas,
oder bei euch.
Bei Atlas hatte ich das konkret auch als Beispiel in die Review eingebaut. Und hier fällt mir das dann auf, dass die Figur nicht einmal erklärt wird, sondern dass sie erlebbar ist für den Zuschauer. Das ist das, was wir hier immer wieder sagen. Show, don't tell. Eine Sache, die The Crow ja auch komplett missachtet. Das mag ich hier total. Also Jeremy Saulnier ist ein schöner Erzähler. Wo er ein bisschen schwächelt, ist die Mitte. Da ist er mir zu sehr Detective Procedural. Da werden dann zwei Charaktere zusammengeworfen. Ich hatte so ein bisschen mit der Glaubwürdigkeit auch hier und da zu kämpfen. Ein paar Charakterentscheidungen habe ich nicht ganz verstanden.
Die Gerichtsdienerin oder Helferin?
Genau, die Gerichtsdienerin. Und dann versuchen sie so ein bisschen den Polizisten auf natürlichem Wege beizukommen. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt immer noch gedacht, dass es jetzt hier bald die Rambo-Sequenz gibt, wo er dann mit brennenden Maschinengewehren da reinmarschiert und alle niedermäht. Aber so weit soll es nicht kommen, sondern der Film nähert sich seinem Ende auf anderem Wege. In der Mitte hat er da so ein paar Hänger, aber am Ende wird es dann nochmal ganz doll stark. Auch wenn ich mir gerne ein anderes Ende gewünscht hätte, nämlich ein brutaleres, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte gerne diesen Konflikt.
Aber es ist greifbarer so.
Ja,
es ist greifbarer.
Mag ich. So. Und es macht diese Heldenfigur auch nochmal erlebbarer und heldenhafter. Ich fand das sehr stark und das ist für Netflix, also in diesem Wust aus Sachen, wo man sich echt, die man fragwürdig finden kann, ist das fast ein bisschen Perlen vor die Säule, finde ich, ehrlich gesagt.
Aber er schwimmt überall um in den Charts. Das heißt, er wird auch gesehen, was ich gut finde. Und
weil
ich
er musste, sich rumspricht, das merkt man richtig.
Ich musste bei dem Film auch darüber denken, ich hatte die Tage ein Reel gesehen von so einem Kurs mit den South Park-Autoren. Das fand ich mal ganz spannend, weil es war eigentlich nur ein Reel, aber da erklärt er so, er sagt, bei einer geschlechten Geschichte passiert im Drehbuch etwas und dann musst du sagen, and then. Und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das.
Fast and the Furious.
Bei einem guten Drehbuch gibt es keinen denn, dann ist immer ein but oder therefore. Aber das passiert oder deswegen passiert das. Mhm. Und in dem Film siehst du das gut. Alles, was passiert, bedingt, was als nächstes passiert. Mhm. Und deswegen geht das erzählerisch auch so gut über. Und ich dachte mir, warum mache ich das jetzt 13 Jahre und habe noch nie drauf geachtet bei einem Drehbuch? Also ich fand das richtig hilfreich, dass es mal einer so benennt. Mhm. Richtig gutes Ding, Rebel Rich, weil es vor allem wirklich von Anfang an zieht. Und ich finde, man kann sehr fair den Leuten sagen, wenn der Film euch nach 5 Minuten nicht hat, dann macht ihn aus. Dann ist es nicht euer.
Das wäre aber seltsam.
Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist, du brauchst nicht sagen, komm mal rein.
Ich fände die so, Bösen
funktioniert
auch
sofort. Ich wette, Martin, unser Cutter, wird sagen, oh, Rebel Rich, das mache ich mir vielleicht an zu Hause.
Ja.
Der ist dann dabei.
Ich fand die Bösen auch gut, weil sie richtig böse wirkten.
Don Johnson.
Ja.
Richtig gute Aura.
Auch die anderen. Auch die anderen mochte ich gern. Was mochtest du noch nicht? Weil du hast ihm ja auch nur 3,5 Sterne gegeben.
Na, ich fand, in der Mitte zieht er sich wirklich unnötig. Und wo ich, genauso habe ich es auch benannt, wo ich sage, und am Ende, ohne jetzt darauf hinauszugehen, so dieser, woher es ganz genau kommt, ist nicht so ganz klar. Mhm. Das ist so, man kann sich am Ende schon fragen.
Ich hatte auch noch eine Frage am
Ende. Man könnte sich am Ende so fragen, warum ist das jetzt so?
Genau, habe ich auch.
Aber ich bin irgendwie auch nach der Qualität des Films so, dass ich denke, ist aber auch okay für mich.
Ist okay, exakt, ja, ja.
Und so geht es mir, aber das ist einfach das, warum es dabei rauskommt. Und der wäre, und das muss man sagen, so ein Film, der auf der Kinoleinwand nochmal profitierte.
Ja, das ist sehr schade.
Ehrlicherweise. Gina macht das jetzt übrigens so wie empfohlen von uns. Kinds of Kindness hat sie angefangen, den ersten Film zu gucken. Jetzt guckt sie jeden Tag einen der drei verpackten Filme in Kinds of Kindness. Fand den ersten super. Für alle, die wollen, gibt es inzwischen
auf Disney Plus. Der erste ist ja auch noch toll, ja.
Ja, na, ich weiß nicht, wenn man sie mal losgelöst guckt, der zweite müsste sehr nackt sein, ne? Das war diese Forscherin-Nummer.
Der zweite war die Sex-Nummer, das dritte war dann...
die Sektennummer.
Genau.
Ja. Naja, dann haben wir es für heute, oder? Mhm.
Ja, wir haben noch Der wilde Roboter gesehen, bei dem wir vielleicht schon mal spoilen können. Fantastisch. Besprechen wir aber nächste Woche.
Besprechen wir nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, danke fürs Reinhören. Tschüss.